Wir werden heute nicht, wie eigentlich gewohnt, wenn ich predige, im ersten Buch Samuel weitergehen, sondern wir schauen uns heute das Thema an, oder wir werden heute vom Apostel Paulus lernen, wie wir vergeben sollten, wie du vergeben solltest. Und das werden wir heute anhand des Philemon-Briefs tun, wie auch Peter schon gelesen hat. Und bevor wir zu den Versen kommen, die wir auch heute gemeinsam betrachten werden in der Botschaft, möchte ich dir einen Überblick, einen kurzen Überblick über den Philemon-Brief geben. Der Brief von Apostel Paulus ist an Philemon gerichtet und Philemon ist ein Christ und lebt in der Stadt Kolossei oder Kolossa. In dem Haus von Philemon hat sich die damalige Gemeinde versammelt, um die Gottesdienste abzuhalten. Und damals zu der Zeit von Philemon und auch von Apostel Paulus, war es nichts Untypisches, wenn jemand einen Knechten hatte. Und so wissen wir zumindest von einem Knecht, den Philemon hatte, und zwar Onesimus. Onesimus, der Knecht Philemon, ist ein unnützer Knecht. Und man nimmt an, dass er Geld entwendet hat von Philemon und abgehauen ist. Er wollte kein Knecht mehr sein. Er wollte frei sein und deswegen ist er von Kolossei nach Rom gereist. Wahrscheinlich hat er die Reise finanziert mit dem Geld, das er geklaut oder entwendet hatte von Philemon. Und diese Reise hat natürlich Wochen gedauert und hat natürlich auch einiges gekostet. Die Stadt Rom war eine große Stadt und so weit weg, dass sie wahrscheinlich dort niemand kennt als Knechten von Philemon. Und wahrscheinlich war die Stadt auch schon so international bekannt, also verschiedene Volksgruppen waren dort unterwegs, dass ein Onesimus gar nicht auffallen würde und so natürlich sein freies Leben führen konnte, denn das war sein Wunsch, frei zu sein. Doch irgendwie, und ich meine natürlich durch die Vorsehung und durch die souveräne Führung Gottes, begegnet Onesimus dieser entlaufene Sklave Paulus im Gefängnis. Und dort hört er durch die Botschaft von Paulus von dem Erlösungswerk Jesu Christi und er bekehrt sich zu Gott durch Paulus. Paulus nennt ihn selbst ein Kind des Glaubens oder sein Kind des Glaubens. Und dieser Onesimus hilft nun Paulus im Gefängnis. Doch er hat immer noch ein offenes Thema mit Philemon. Philemon ist nämlich ein guter Freund vom Apostel Paulus. Und so weiß natürlich auch Paulus, was er gemacht hat, Onesimus, und schickt ihn nun, diesen Brief, den wir gerade gelesen haben, zusammen mit Tychikus und Onesimus zurück. Und in diesem kurzen Brief spricht eben Paulus über das Thema Vergebung. Das Thema Vergebung ist meistens ein schwieriges Thema. Jemanden zu vergeben bedeutet nämlich, dass also die Strafe, die diejenige verdient, weil er dir zu Unrecht gehandelt hat an dir, davon abzulassen, nicht mehr daran zu denken. Das ungerechte Verhalten, das dir zugefügt worden ist, nicht nachzutragen und vor allem den anderen auch nicht anzurechnen. Wenn du jemanden vergibst, bedeutet das, dass er etwas Unverdientes bekommt. Denn die Vergebung ist etwas Unverdientes. Und wer weiß es besser als wir Christen? Wenn wir an das Kreuz von Jesus denken, dann wissen wir, dass wir durch Gottes Gnade die Vergebung bekommen haben von Gott und dass es unverdient war. Nichts haben wir dazu beigetragen, dass uns vergeben worden ist. Es wird uns aus Gnaden durch Glauben zugerechnet. Durch Jesus hat Gott uns vergeben, weil nämlich die Strafe, die uns galt, nun auf Jesus gelegt worden ist und er sie getragen hat. Und diese Vergebung ist unverdient. Und die Vergebung, von der Paulus natürlich spricht, ist immer auf die Grundlage des Evangeliums gegründet. Oder noch weitergehend, die Motivation, die wir als Christen haben, anderen zu vergeben, ist auf die Grundlage gegründet, dass Gott uns vergeben hat in Jesus Christus. Wir werden uns heute nicht den ganzen Philemon-Brief anschauen, sondern nur ab Vers 8 bis Vers 16 zusammen anschauen. Ab Vers 8 bis Vers 16, das ist heute unser Predigttext, den wir anschauen. Bevor wir dazu kommen, einfach mal kurz den Kontext. In den ersten 7 Versen beginnt Paulus eigentlich den Brief mit der Grundlage der Vergebung. Was ist eigentlich die Grundlage, warum Paulus bittet Philemon, dass er Onesimus vergeben soll? Es ist zum einen das Evangelium. Das Evangelium ist die Grundlage der Vergebung. Einen weiteren Punkt nennt uns Paulus die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und die dritte Grundlage ist die praktische Liebe, die Christen zueinander haben. Das Evangelium, die Gemeinschaft in der Gemeinde und die praktische Liebe. Das ist eigentlich die Grundlage der Vergebung. Und bei all diesen 3 Punkten, die Paulus hier nennt, lobt er Philemon. Er lobt ihn, weil er nämlich genau das gemacht hat. Er hat diese Gemeinschaft, oder er hat das, die Grundlage seines Evangeliums, er hat die Gemeinschaft mit den Heiligen und diese praktische Liebe, die er zeigt. Und jetzt kommt er weiter, und das ist auch heute eben unser Predigttext von 8 bis 16. Und das Thema habe ich so genannt: Wie vergibst du? Und dazu nennt uns Paulus 3 wichtige Punkte, wie wir vergeben oder wie du vergeben solltest. Genau. Und wir kommen dann zum ersten Punkt, und das ist der Vers 8 bis 9. Den lass uns mal gemeinsam lesen, Vers 8 bis 9. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu vergeben, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Vergeben aus Liebe und nicht aus Zwang. So habe ich diese 2 Verse genannt. Vergeben aus Liebe und nicht aus Zwang. Und in diesen 2 Versen nennt uns eigentlich Paulus den Grund seines Briefes. In Vers 8 spricht er darüber, dass er eigentlich die Autorität hat als Apostel. Paulus hätte natürlich jetzt mit der biblischen Grundlage an Philemon kommen können und ihn verschiedene biblische Verse nennen können, warum er vergeben soll. Wahrscheinlich würde Philemon diese Unterweisung annehmen und er würde Onesimus vergeben. Doch Paulus macht das hier nicht. Er gibt dem Philemon keine Unterweisung, denn er nennt ihn nämlich, die Grundlage der Vergebung ist die Liebe. Weil Philemon die Heiligen liebt und weil Philemon diese Liebe hat, ruft ihn Paulus auf, aufgrund dieser Liebe zu vergeben. Paulus erwähnt natürlich seine Autorität als Apostel und er sagt auch, er hätte sie einsetzen können. Doch Paulus weiß ganz genau, dass seine Bitte, Onesimus zu vergeben, auf die Liebe begründet sein sollte und für eine viel größere Auswirkung hat, weil er Philemon kennt und weiß, dass er diese Liebe hat. Folgendes Beispiel dazu, um das vielleicht zu verdeutlichen, diesen Punkt. Du hast mit deinem Arbeitskollegen einen heftigen Streit. Warum auch immer. Ihr streitet euch so stark, dass ihr eigentlich nicht mehr zusammen in einem Büro sitzen wollt und auch vielleicht auch keine weiteren Aktivitäten zusammen unternehmen wollt, was jetzt natürlich die Arbeit in der Firma betrifft. Und der Arbeitskollege ist so verletzt von dir, von diesem Streit, dass er sogar zu eurem Vorgesetzten geht. Und so berichtet er darüber, dass ihr euch gestritten habt. Und nun kommt, ein paar Minuten später, der Chef zu dir und sagt dir: Räum das Problem bitte aus dem Weg. Und er geht wieder. Was würdest du dir dabei denken? Ich muss die Spannung, die ich mit meinem Kollegen habe, klären, weil der Chef es mir befohlen hat. Ich denke, das wäre der typische Gedankengang, den wir hätten. Du würdest dir wahrscheinlich keine Gedanken darüber machen, wie hat denn das der Chef gesagt? Wenn ich es aus der Welt räumen soll, war das eher so eine Bitte, weil ich bin ja genauso verletzt, oder war das eher ein Befehl? Eigentlich würdest du davon ausgehen, es war eine Aufforderung von deinem Chef, es aus der Welt zu räumen, weil er eine andere Position hat als du. Er ist dein Chef und er ist in der Lage, dir Befehle auszusprechen oder Aufgaben zu geben. Paulus wollte das verhindern. Er wollte nicht, dass Philemon denkt, dass Paulus ihm etwas gebietet oder anders ausgedrückt, ihm etwas aufdrückt zu tun, sondern er bittet ihn wegen der Liebe, die Philemon hat. Er soll Onesimus aufnehmen als sein Bruder in Christus. Er spricht über die Liebe, die Philemon zu Gott hat und zu allen Heiligen hat. Es ist die Liebe, auf die Paulus seine Bitte gründet. Wenn du weißt, an dir hat jemand falsch gehandelt, zu Unrecht gehandelt und du die Autorität hast, weil du vielleicht positionstechnisch über ihn stehst oder vielleicht der ältere Bruder bist, ihm das jemand unter die Nase zu reiben, würdest du es dann auch tun? Paulus nämlich gibt uns hier eigentlich ein gutes Beispiel, es eben nicht zu tun. Nicht darauf rumzureiten, dass man eine bessere Position hat, dass man etwas jemandem befehlen kann oder ihm aufs Auge drücken kann, dass er es tun soll. Sondern Paulus gibt uns ein Beispiel, dass eine Bitte auf Grundlage der Liebe, also die Vergebung auf Grundlage der Liebe, einen viel besseren und größere Auswirkung hat, als jemanden zu zwingen und ihn natürlich mit der Autorität aufzufordern, es zu tun. Es wäre nämlich nicht falsch von Paulus, wenn der Philemon geboten hätte, Onesimus zu vergeben. Paulus nennt es selbst eigentlich in Vers 8. Er hätte gebieten können, was sich geziemt, sagt er, doch er tut es nicht. Der Apostel Paulus weiß nämlich selbst, dass die Liebe eine viel bessere Grundlage für die Vergebung ist. Und so sollte ein Christ ein Mensch sein, an dem man die Liebe Gottes sichtbar sieht. Ich denke, wenn du einen Christ bitten sollst oder bitten würdest, dass er mehr Liebe zeigen soll, dass er keine Grundlage hat zu murren. Ein Christ, der die größte Liebe erfahren hat, und wir haben es schon angesprochen, die Vergebung seiner Sünden soll ein Stück dieser wunderbaren Liebe, die er von Gott bekommen hat, anderen zeigen und damit noch ein Problem haben. Wir als Christen sollten aufgrund der Liebe den anderen vergeben. Und hinter dieser Bitte, die Paulus dem Philemon gibt, steht nicht der große und mächtige Apostel, sondern Paulus nennt sich selber als Alter und Gefangener Jesu Christi. Und dieses Wort, das Paulus hier benutzt, als Alter übersetzt, kann aber auch als Botschafter übersetzt werden. Und ich denke, das passt hier besser in dem Kontext. Paulus, ein Botschafter und Gefangener Jesu Christi, bittet Philemon um Vergebung auf Grundlage der Liebe. Wenn wir Paulus betrachten, dann sehen wir oder dann wissen wir eigentlich, dass er im Gefängnis ist. Er befindet sich im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Er befindet sich nicht im Gefängnis, weil er irgendein Rebell ist, weil er irgendwas falsch getan hat, weil er irgendjemand umgebracht hat oder jemand wehgetan hat. Paulus ist auf Grundlage seiner Liebe zum Evangelium im Gefängnis. Weil er frei gepredigt hat, weil er anderen Menschen über Gott geredet hat, sie aufgefordert hat, Buße zu tun und an Jesus Christus zu glauben. Weil Paulus diese Liebe anderen Menschen gegenüber zeigt, indem er das Evangelium frei verkündigt, befindet er sich im Gefängnis. Und ich denke, diese Bitte, die Paulus nun bringt, wird noch ein bisschen schöner, wenn wir wissen, dass er auf Grundlage dieser Liebe für andere oder zu anderen Menschen im Gefängnis ist. Paulus, der Apostel Paulus selbst als Beispiel der Liebe, die er empfangen hat von Gott und die auch anderen Menschen zeigt, das ist die Grundlage seiner Bitte an Philemon. Und die Frage nun an dich, was für ein Beispiel bist du in der Vergebung? Wenn du anderen Menschen aufforderst, dass sie Vergebung üben sollen, weil du einen Streit mitbekommen hast, dann solltest du selbst ein Beispiel für diese Menschen sein, an denen sie sehen, dass du auch vergeben kannst und in Liebe vergibst. Das zeigt uns Paulus. Doch Paulus gibt uns noch ein weiteres Beispiel aus seinem Leben. Er denkt nämlich nicht, ach, Onesimus und Philemon, die sind ja schon alt genug, eigentlich können die Sache selber klären, beides Christen, die Grundlage ist die Heilige Schrift und beide sollten in der Lage sein, einander oder über das Thema zu reden und einander sich zu vergeben. Paulus zeigt uns hier ein anderes Beispiel. Er zeigt, dass er Einfluss hat auf Mitmenschen und genau diesen Einfluss hast auch du auf Mitmenschen. Wir als Menschen haben Einfluss auf unseren Ehepartner, auf unsere Kinder, auf unsere Geschwister, aber auch auf unsere Arbeitskollegen und auf unsere Mitmenschen, Nachbarn und Menschen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Und so sollten wir nicht einfach, wenn wir mitbekommen, dass andere Menschen sich streiten, nicht einfach nur zuschauen, wie es sich entwickelt, sondern unseren Einfluss, den wir haben, auf diese Menschen auch ausüben, im positiven Sinne, und ihnen zeigen, wie es besser geht. Wir sollten Menschen, die uns zum Beispiel mit Hass begegnen, zeigen, dass wir sie trotzdem lieben und ihnen das Beste wollen. Menschen, die uns verstoßen, die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, denen gegenüber sollten wir freundlich sein und ihnen zeigen, dass wir sie trotzdem noch schätzen und achten und ihnen das Beste wollen. Und ich denke, wir haben die beste Grundlage dafür, das zu tun. Denn wir sollten Christi Nachahmer sein. Wir sollten Christus genauso nachahmen, wie der Apostel Paulus es getan hat in seinem Leben. Christus, der verspottet wurde, der ausgelacht wurde, verstoßen wurde, ja, der sogar mehrmals haben die Menschen versucht, ihn zu töten oder gefangen zu nehmen und ihn etwas anzuklagen, es niemals mit Bösen vergolten hat. Christus, der die Sünder geliebt hat. Und genau das sollte auch auf uns Einfluss nehmen, und diese Liebe sollten wir anderen Menschen gegenüber zeigen. Und es ist diese Liebe, die Gott uns offenbart, die wir auch zeigen sollen in der Vergebung. Doch die Vergebung oder die Liebe in der Vergebung ist nicht einfach nur eine Liebe, die auf Worten beruht, sondern es ist eine Liebe, die sich in der Tat offenbart. Du sollst nicht einfach nur sagen, dass du jemanden vergibst, sondern man sollte es auch in der Tat sehen, dass du ihm vergeben hast. Und zwar im Umgang mit diesen Menschen. Oftmals ist es so, dass wir Menschen vergeben, aber trotzdem noch nachtragend sind. Und das merkt natürlich der andere. Unser Ehepartner zum Beispiel. Wenn wir noch dieses Problem haben, ja, wir haben ihm vergeben, aber trotzdem tut es noch weh und wir zeigen es. Indem wir vielleicht nicht sofort antworten, indem wir nicht freundlich zurück antworten oder vielleicht auch gar nicht reagieren auf Fragen. Das ist keine Liebe, die sich in der Vergebung offenbart, sondern wir sollten in dieser Liebe vergeben, das heißt nicht nachtragend sein. Der nächste Punkt, den es Apostel Paulus hier gibt, ist in den Versen 10 bis 14. Lasst uns die mal zusammen anschauen, die Verse 10 bis 14. Ich habe dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichermaßen erzwungen, sondern freiwillig sei. Und das ist auch unser nächster Punkt. Vergebe freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Hier wird nun Onesimus, also in diesen Versen wird Onesimus nun als allererstes oder zum allerersten Mal erwähnt. Onesimus zum Philemon zurückgekehrt ist, das weiß der Philemon ohne diesen Brief zu lesen, weil, wie wir schon gesagt haben in der Einleitung, Tychikus und Onesimus haben diesen Brief ja übermittelt. Wir lesen das in dem Kolosserbrief. Ich lese es mal vor, Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Dort steht, alles was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht dem Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Ja, Philemon weiß, ohne diesen Brief zu lesen, dass Onesimus nun zurückgekehrt ist. Doch nun liest er die Bitte von Paulus und sieht oder liest auch, dass Onesimus oder dass Paulus ihn als sein eigenes Kind im Glauben bezeichnet. Paulus meint natürlich nicht, dass Onesimus sein leiblicher Sohn ist, das wissen wir. Er bezieht sich hier auf die Bekehrung, die Onesimus hatte, aufgrund der Botschaft von ihm. Wir wissen nicht, wie Philemon reagiert, als er diesen Namen Onesimus in diesem Brief gelesen hat. Vielleicht hat er daran gedacht, was für einen Schaden dieser Onesimus, dieser Knecht ihm zugefügt hat. Vielleicht hat er darüber nachgedacht, was für ein großes Leid er danach noch hatte, dass Onesimus jetzt weg ist und er andere Aufgaben selber abhalten musste oder machen musste. Paulus schreibt weiter, und wir haben es gelesen in Versen 18 bis 19, dass der Schaden, den Onesimus dem Philemon gebracht hat, dass Paulus selbst ihn begleichen wird. Doch Paulus geht es nicht nur darum, dass Onesimus zurückgekommen ist zu Philemon, sondern er sagt auch, Onesimus ist nicht einfach nur noch ein Sklave für dich, sondern er ist jetzt auch ein Christ. Er ist ein Christ, so wie du selbst, Philemon. Und das schreibt uns Paulus hier. Und was auch interessant ist, an der Art und Weise, wie Paulus den Vers 10 eigentlich formuliert. Paulus nennt nämlich ganz am Ende von Vers 10 den Onesimus. Also Philemon bekommt den Brief, er sieht Onesimus, er hat vielleicht noch dieses Leid im Sinn, dass Onesimus ihn zugefügt hat. Und nun liest er diesen Brief, der an seine Frau, an seinen Sohn Archippus und an seine Gemeinde in seinem Haus ausgestellt worden ist. Und in den ersten 7 Versen fühlt sich Onesimus erstmal geschmeichelt. Ja, Paulus lobt ihn für all seine guten Dinge, die er gemacht hat. Und nun spricht Paulus eine Bitte aus. Und er bittet erstmal für ein Kind, das er in seinen Fesseln gezeugt hat. Und jetzt ist natürlich Philemon klar, aha, okay, es geht um einen Christen, der zum Glauben gekommen ist. Und nun liest er Onesimus. Vielleicht hat Philemon an dieser Stelle kurz Pause gemacht, um zu überprüfen, liest er richtig, mein Paulus, Onesimus, der unnütze Knecht, der mir entlaufen ist, er soll ein Christ sein? Vielleicht liest er den Satz gerade nochmal. Doch er stellt fest, es ist Onesimus, für den Paulus bittet. Er soll Onesimus aufnehmen, nicht nur wie einen Knechten, sondern nun jetzt auch wie einen Christen. Paulus war im Gefängnis, als Onesimus durch die Gnade Gottes errettet ist. Und viele, ich sag mal Namenschristen, stört es eigentlich schon der Gedanke zu wissen, dass jemand, der an Gott glaubt, Probleme dafür hat. Wenn ich an Gott glaube, wird heute oftmals gesagt, dann geht es dir eigentlich gut. Dieses sogenannte Wohlstandsevangelium, das wir heute sehr oft hören, der Glaube löst alle deine Probleme. Doch wir sehen das hier nicht an Paulus, wir sehen das nicht in diesem Brief. Paulus war ein Gefangener in Rom für den Glauben an Jesus Christus. Doch wir lesen in keiner einzigen dieser Verse, die wir jetzt betrachtet haben, dass es Paulus schlecht geht, dass Paulus raus will. Und wir lesen auch nicht, dass Gott nicht hier am Werk ist. Gott ist am Werk. Und genau das hat er gemacht durch Paulus in Rom an Onesimus. Paulus vertraut der souveränen Führung Gottes. Er vertraut darauf, dass Gott ihn in dieser Situation und an diesem Ort haben will. Dass Gott selbst durch ihn in diesem Gefängnis wirkt. Und ist natürlich ermutigt, jetzt nun zu wissen, dass Onesimus auch ein Kind des Glaubens ist. Und viele Ausleger haben sich eigentlich darüber Gedanken gemacht, wie Onesimus nach Rom gekommen ist, von der Stadt Kolosse aus. Und es gibt eigentlich die wildesten Theorien dazu. Zum einen gibt es eine der wildesten Theorien ist, dass diese sagen, dass Onesimus abgehauen ist von Philemon, weil er ein Problem hatte mit Philemon. Und das heißt, wenn ein Sklave ein Problem hat mit seinem Herr, dann soll er zu einem guten Freund von ihm gehen, der sozusagen als Mittler in diesem Problem hineintritt. Doch ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich, dass Onesimus genau deswegen nach Rom gereist ist, um das Problem zu klären. Weil nämlich Philemon wahrscheinlich auch Freunde im Kolossee hätte und er dort auch, also gar nicht so weit reisen müsste, um dieses Problem aus der Welt zu klären, zu schaffen, um dorthin zu gehen. Es ist eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass Onesimus etwas von Philemon entwendet hatte, also gestohlen hat, um abzuhauen, um frei zu sein. Doch in seinem Leben sehen wir die souveräne Führung Gottes, wie Gott diesen Onesimus nach Rom führt, dass er denkt, dort frei zu sein und dort auf Paulus trifft, um zum Glauben zu kommen. Und eigentlich ist dieser Gedanke erstaunlich. Ein Sklave, der frei sein will, der wegrennt, um seine Freiheit zu verlangen, kommt ins Gefängnis und bekommt dort die wahre Freiheit in Christus. Doch dem Apostel Paulus ist natürlich nicht egal, was Onesimus getan hat. Auch wenn er nun frei ist in Christus, so ist die Situation, die er immer noch Philemon hat, eine angespannte Situation, eine Situation, die man aus der Welt räumen sollte. Nur weil er ein Christ ist, heißt es nicht, wir sollten alles vergessen, vergeben und vergessen. Der Apostel Paulus macht ein interessantes Wortspiel in diesem Vers 11. Er sagt zu diesem entlaufenen Onesimus, denn der Name Onesimus bedeutet eigentlich Nützlicher. Und er sagt, dass dieser Nützliche oder dieser, also er bittet für diesen Nützlichen, der einst unnütz war, jetzt aber wieder nützlich ist. Und zwar nicht nur dem Paulus nützlich ist, sondern jetzt auch Philemon nützlich sein wird. Damals war es so, wenn jemand im Gefängnis war, dann war es auf jeden Fall nicht so schön wie hier. Also ich sage nicht, dass es im Gefängnis schön ist, ich weiß es nicht. Aber damals wurden die Gefangenen nicht versorgt aus dem Gefängnis heraus, sondern die Angehörigen mussten für die Gefangenen sorgen. Die Angehörigen mussten den Gefangenen neue Kleidung bringen. Sie mussten ihnen Essen bringen. Und damit mussten sie auch die Schmach auf sich nehmen, gesehen zu werden mit diesem Essen und dieser neuen Kleidung, für jemanden zu sorgen, der im Gefängnis ist. Und es wird angenommen, dass Onesimus genau das getan hat für den Apostel Paulus, dass er in diesem Punkt dem Apostel Paulus nützlich war. Onesimus, der Nützliche, der nicht nützlich war, nun aber bedeutet sein Name oder nun ist sein Name auch nun sein Charakter geworden. Und genau das sollte auch bei uns heute Christen sein, dass unser Name der Charakter ist. Und ich meine natürlich nicht, der Name, den wir von unseren Eltern bekommen haben, sollte unser Charakter sein. Zum Beispiel in meinem Fall, ich muss nicht immer in allem klein sein, weil mein Name Paulus und der Kleine bedeutet. Oder Peter muss nicht in allem felsenfest wie ein Stein sein, weil der Name Stein bedeutet. Nein, wir sollten, also unser Charakter sollte unserem wahren Namen sein, und zwar als Christen. Wir sollten einen christlichen Charakter haben. Wir sollten Menschen sein, die bereit sind, freiwillig zu vergeben, die bereit sind, das Böse, das gegen uns getan worden ist, aus der Welt zu räumen und uns die nachzutragen. Wir sollten als Christen bereit sein, unseren sündigen Mitmenschen, die uns Böses wollen, zu vergeben und ihnen das Beste zu wollen. Ich denke, jeder von uns kann eigentlich sich vorstellen, dass Onesimus eine, ich denke, schwere Rückreise vor sich hatte, einen schweren Gang, als er den Brief mit Tychikus dem Philemon überreicht. Er wusste, dass er zu seinem Herrn zurückkehren muss, und er wusste auch, dass er vielleicht eine mögliche Bestrafung in Kauf nehmen muss. Denn wenn ein Knecht unnütz war oder etwas getan hat, Schaden hinzugefügt hat, so musste er dafür Rechenschaft ablegen. Doch ich denke, diese drei Personen, die uns in diesem Brief genannt werden, Paulus, Philemon und Onesimus, zeigen, dass das Wohl des anderen viel wichtiger für sie ist als ihr eigenes Wohl. Paulus schreibt es schon in dem Philipperbrief, Kapitel 2. Wir haben es heute in der Jüngerschaft Bibelstunde gelesen oder schon mal betrachtet, Philemon 2, Vers 3 bis 4, dass wir in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Und diese Wahrheit, die Paulus den Philipperbrief schreibt, Philipper 2, Vers 3 bis 4, zeigt er selbst. Und diese Wahrheit zeigt auch nun Philemon und Onesimus, den anderen höher zu achten als sich selbst. Ist das nicht ein schönes Bild für die Liebe und die Hochachtung des Nächsten in der Gemeinschaft von Christen? Die Vergebung, also wie du anderen Menschen vergeben sollst, ist zum einen auf Grundlage der Liebe und zum anderen auch freiwillig. Der dritte Punkt, den Paulus hier nennt, uns hier nennt in den Versen 15 bis 16, ist: Vergebe für immer und nicht für eine kurze Zeit. Vergebe für immer und nicht nur für eine kurze Zeit. Lasst uns diese zwei Verse noch lesen. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als ein Sklave, sondern was besser ist als ein Sklave, als ein geliebter Bruder, sondern für mich wie für mehr, aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Ich denke, die meisten von uns würden mir zustimmen, wenn ich sage, ist die Ursache des Streits aus dem Sinn, dann ist das Thema schnell vergessen, vergeben und vergessen. Aber wehe, irgendetwas erinnert uns wieder daran, dann ist die Vergebung doch nicht ganz so vergessen und so einfach, wie wir es ausgesprochen haben. Und dazu habe ich ein Beispiel. Es kommt vor, dass du einen netten Brief nach Hause bekommst und auf diesem Brief ist ein schönes Bild von dir und dort steht, du warst zu schnell. Manchmal nur ein paar km/h, 6 km/h und schon zahlst du 15 Euro. Und die allererste Person, die diesen Brief aufmacht, ist meistens die Frau. Und so schaut sie, macht sie den Brief auf und liest es und sieht dein Bild und denkt sich, schönes Bild. Aber schon wieder 15 Euro, die wir zahlen müssen. Und so habt ihr natürlich ein gutes Thema, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Ihr redet natürlich darüber, dass du zu schnell warst, du hattest es eilig, wohin auch immer. Und du entschuldigst dich natürlich bei deiner Frau, weil es ist ein Schaden entstanden, 15 Euro. Auch diese 15 Euro tun dir weh. Und so klärt ihr die Situation und alles ist vergeben und vergessen. Diesen Brief, den du bekommen hast, den legst du aber nicht auf deinen Schreibtisch oder überweist gleich die Strafe und legst ihn weg zu deinen Ordnern, vielleicht schmeißt du ihn auch weg, sondern du legst ihn dorthin, wo du ihn siehst, damit du auch daran denkst, wenn du vorbeigehst, dass du es bezahlen sollst. Und so liegt nun dieser Brief. Und was passiert? Also bei mir ist es so, ich vergesse Dinge und so vergesse ich den Brief. Und am nächsten Morgen gehe ich zur Arbeit, meine Frau geht da 2-3 Mal vorbei. Und so sehr der Streit auch aus der Welt geräumt war, meine Frau läuft da mal vorbei, paar Mal, und denkt immer wieder, diese 15 Euro, die hätte ich doch für was Besseres ausgeben können. Da gibt es das und das Deko und diese Blumen und vielleicht noch einige Klamotten. Für Schuhe reicht es wahrscheinlich nicht, aber sie denkt sich, diese 15 Euro. Und so spricht sie dich wieder darauf an. Oh Mann, warum bist du 6 km zu schnell gefahren? Wenn also dieses Thema oder dieser Brief nicht aus dem Weg geräumt ist, kann es vorkommen, dass das öfter mal Thema wird, wenn die Frau daran vorbeigeht oder vielleicht auch andersrum. Meine Frauen können ja auch geblitzt werden. Ich denke, nicht umsonst gibt es das Sprichwort aus dem Augen, aus dem Sinn. Viele Streits werden aber dadurch gelöst, dass das Objekt des Streits einfach nur nicht mehr sichtbar ist. Es gibt da keine wirkliche Vergebung, sondern man redet darüber und man legt es weg und hakt es ab. Aber wehe dieses Objekt, über was man sich gestritten hat, wehe dieser Brief oder wehe die Strafe, die irgendwo auftaucht, dann bricht der ganze Streit wieder aus und es geht von vorne los. Paulus gibt in diesen letzten 2 Versen noch einen wichtigen Punkt für dich als Christ mit. Er sagt, die Vergebung sollte nicht für eine kurze Zeit sein, sondern die Vergebung sollte für immer sein. Philemon hat sich wahrscheinlich nicht darüber gefreut, dass sein Sklave, der für ihn so unnütz war, der geflohen ist, der ihn einen Schaden angerichtet hat, über den er sich vielleicht noch Tage, nachdem er abgehauen ist, Gedanken gemacht hat, nun vor ihm steht und jedes Mal, wenn er diesen Onesimus sehen oder sieht, dass er daran denkt, über den Verlust, den er begangen hat. Das sollte der Philemon nicht haben und das wollte der Paulus auf jeden Fall ausschließen. Und deswegen ruft er ihn auf oder sagt ihm, vielleicht war er deswegen eine kurze Zeit von ihm getrennt, dass er für immer bei ihm ist. Das heißt, er soll ihm nicht für eine kurze Zeit vergeben, sondern wenn er wirklich für immer bei ihm bleiben sollte, so wird er ihn jedes Mal sehen und deswegen sollte die Vergebung für immer sein. Vielleicht stellst du dir die Situation folgendermaßen vor. Philemon würde Onesimus nicht vergeben und es immer noch nachhaken. So würde er immer daran denken, wenn er ihn sieht. Schon als er den Brief überbracht bekommt, mit Tychikus Onesimus denkt er Philemon daran. Und bevor er diesen Brief liest, da denkt er sich vielleicht, ah, was will dieser unnütze Knecht wieder bei mir? Was soll er tun? Paulus sagt, dass diese Männer sich damit auseinandersetzen sollen und dass der Schaden, den Onesimus ihnen angetan hat, dass er selbst ihn begleichen will. Aber er will nicht darüber sprechen, dass der Philemon selbst dem Paulus etwas schuldig ist. Die Grundlage der Vergebung ist zum einen die Liebe, zum einen freiwillig und zum einen für immer, die Paulus hier bringt. Und ich denke, das ist ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Gerade das Vergeben für immer. Ich denke, wie oft sagen wir Sätze, gerade in einem Streit mit unserem Ehepartner, so ist es bei mir, dass wir etwas vorholen und sagen, ja, ich weiß, ich habe dir vergeben, dass du damals so und so gehandelt hast, aber erinnerst du dich, und die jetzige Situation ist eigentlich gleich oder ähnlich. Und so holen wir natürlich das Ganze wieder hoch. Dinge, die wir eigentlich vergeben haben, sind wieder vor Augen. Und natürlich ist es einfacher, wenn wir einen schlechten Witz, den der Arbeitskollege über uns macht, schneller zu vergeben oder hinzunehmen, als die Erniedrigung, die uns von der eigenen Familie zugefügt wird. Denn ich denke, die tut viel mehr weh. Aber auch so groß der Schmerz sein mag, wir sollten oder du solltest in der Lage sein, als Christ deinen Bruder und deine Schwester, deine Mutter, deinen Vater, deinem Glaubensbruder oder Glaubensschwester für immer vergeben zu können. Es geht natürlich nicht nur um die leibliche Familie, sondern auch um die geistliche Familie, deine Geschwister im Herrn, die du vergeben sollst. Die Bibel selbst gibt uns eigentlich ein wundervolles Beispiel, wenn wir Josef betrachten aus dem Alten Testament. Josef, ihm wurde so viel von seinen Brüdern zugefügt, er wurde verkauft an die Sklavenhändler, er ist ins Gefängnis gekommen. Und nun stehen diese Brüder vor ihm, vor diesem Josef, der natürlich durch die souveräne Führung Gottes als zweiter Mann neben dem Pharao war, um Gottes Volk vor der Hungersnot zu bewahren, steht nun vor seinen Brüdern. Und vielleicht denkt er noch daran, was sie ihm zugefügt haben, doch er vergibt seinen Brüdern. Er denkt nicht mehr daran, denn er weiß oder er erkennt eine viel bessere Grundlage oder eine viel bessere Liebe, die ihm zugefügt worden ist, durch natürlich den Glauben an Gott. Doch er hat nicht einfach nur gesagt, okay, ich vergebe euch, sondern die Vergebung ist nicht einfach nur so, sondern die Vergebung beruht natürlich auf Taten. Nicht einfach nur zu sagen, okay, ich vergebe dir, sondern er hat es wirklich nie wieder vor ihnen vorgehalten. Er hat sich entschlossen, ihre Sünde aus der Welt zu räumen, ihnen nicht nachzutragen und sie ihnen mit Liebe zu begegnen. Ich denke, dass wir als Christen die beste Motivation haben, um Menschen zu vergeben. Und wir müssen nicht weit schauen oder weit oder lange darüber nachdenken, wenn wir ans Evangelium denken. Das Evangelium oder was ist eigentlich das Herzstück des Evangeliums? Ja, es ist Jesus Christus. Doch was hat dieser Jesus Christus getan? Warum ist das Evangelium eine frohe Botschaft? Jesus Christus hat sein Leben für die Sünder gegeben. Er hat dir als Sünder vergeben. Er rechnet dir die Sünde, die du gegen Gott getan hast, die du immer noch tust, nicht mehr an, weil er nämlich sein Leben für dich gegeben hat. Wie schlimm wäre es, wenn die Bibel darüber spricht, dass sie unsere Sünden vergibt, aber nach 20 Jahren im christlichen Leben wird es uns wieder zugerechnet. Reden wir darüber? Oder wie schlimm ist es zu wissen, okay, nur unsere Sünde bis zum Glauben sind uns vergeben und alle Sünden danach, die hält uns Gott wieder vor. Das ist kein Evangelium der Bibel. So ein Evangelium finden wir nicht in der Bibel. Das Evangelium spricht von einer wahren Vergebung und zwar eine Vergebung für immer und nicht nur für eine kurze Zeit. Wir haben keine Spanne in unserer Vergebung, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Es heißt nicht, 20 Jahre sind wir vergeben und den Rest, da musst du selber schauen. Die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben, ist für immer. Und ist das nicht die beste Motivation, die beste Grundlage für dich als Christ, deinen Mitmenschen zu vergeben? Jesus Christus kam als Sohn Gottes in diese Erde und hat nach dem gerechten Maßstab Gottes gelebt. Er hat alles erfüllt. Und diese Gerechtigkeit wird dir durch Glauben am Kreuz Jesu Christi zugesprochen. Aus Gnade. Und diese Gnade ist unverdient. Dir wird vergeben, nicht weil du es verdient hast. Nicht weil du ein guter Mensch vorher warst. Nicht weil du etwas vor Gott gebracht hast. Sondern unverdient. Diese Vergebung ist unverdient dir zugesprochen worden. Und ist das nicht die beste und schönste Grundlage, die du als Christ hast, anderen Menschen zu vergeben? Bevor wir schließen, nochmal kurz als Erinnerung, was Paulus hier sagt. Die Vergebung geschieht auf Grundlage der Liebe. Die Vergebung sollte oder ist unverdient. Und die Vergebung ist freiwillig und für immer. Und ich möchte mit dem ersten Johannesbrief schließen. Der erste Johannesbrief, Kapitel 4, und zwar die Verse 7 bis 11. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als ein Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Amen. Großer Gott und Vater, wir haben gemeinsam den Brief des Apostel Paulus an Philemon betrachtet und wir danken dir für die Botschaft, die du durch den Apostel Paulus, durch das Wirken deines Geistes uns noch hinterlassen hast in deiner Heiligen Schrift, und zwar zu vergeben, einander zu vergeben und uns in der Vergebung zu üben. Wir bitten dich, Vater, auch wenn das Thema nicht immer einfach ist, weil wir verletzt werden, weil uns schlimme Dinge angetan werden, helfe du uns trotzdem, unseren Mitmenschen zu vergeben, und zwar aus Liebe zu ihnen heraus. Helfe du uns, ihnen freiwillig zu vergeben, und zwar nicht nur, weil es dein Wort es befiehlt, sondern weil wir sie lieben und weil wir ihnen vergeben wollen. Und helfe du uns, das, was wir ihnen vergeben haben, ihnen nicht nachzutragen. Vater, wir brauchen die Vergebung, oder wir haben die Vergebung als Erinnerung in deinem Erlösungswerk. Und diese Erinnerung brauchen wir immer wieder aufs Neue, Tag für Tag, gerade im Umgang mit Menschen. Denn da entsteht Streit, Zank. Und so bitten wir dich, helfe du uns, Vergebung zu suchen, Vergebung zu üben. Und vor allem, Herr, dankbar zu sein für die Vergebung, die du uns in Jesus Christus getan hast. Und das sollte uns motivieren, uns in Vergebung zu üben. Amen.